Heute bei True Crime Germany. Der Kaufhauserpresser Dagobert. Es ist der 20.09.2016. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von True Crime Germany. Ich bin wie immer euer Moderator Toni und mit dabei sind Dominik.
Seid gegrüßt.
Und Christian.
Hallo miteinander.
Und heute sprechen wir über den Kaufhauserpresser Dagobert, der dadurch bekannt wurde, dass er zwischen 1988 und 1994 eine Reihe an Kaufhauserpressungen beging. Und zwar auf sehr kreative Weise und dabei auch sehr oft der Polizei entkommen ist und dafür bekannt wurde. Wir sprechen hier vom größten Erpressungsfall in der deutschen Geschichte. Ist das eigentlich noch aktuell, dieser Rekord, nennen wir es mal so?
Ja, es ist tatsächlich, müsste eigentlich noch aktuell sein, weil ich glaube, diese Erpressungsfälle sind auch so ein bisschen eine Modeerscheinung gewesen in den 80ern, Anfang der 90er. Das ist ja heute eigentlich kaum noch der Fall, zumindest dass es großartig publik wird in der Öffentlichkeit.
Mhm. Genau. Und Dagobert ist tatsächlich einer der Fälle, von denen auch ich schon häufiger gehört hatte, was nicht immer bei unseren Fällen der Fall ist. Gut, ich meine, einen Kannibalen kennt jeder, aber oft sind die Fälle tatsächlich auch für mich was Neues. Aber Dagobert war mir schon ein Begriff im Voraus und deswegen war ich auch sehr froh über diesen Fall. Ja, der Kaufhauserpresser Dagobert. Erzählt mal was zu dem.
Ja, also Dagobert machte über die Landesgrenzen hinweg Schlagzeilen, da er diverse mehr oder weniger Bombendetonationen durchführte in Kaufhäusern und diese durchführen wollte, um Geld zu erbeuten. Und das macht er auf eine ziemlich kreative Art und Weise, aber darauf gehen wir später noch ein. Zunächst wollen wir erst einmal kurz schildern, welche Verbrechen er begangen hat. Diese sind tatsächlich für den Fall Dagobert eigentlich schon fast am uninteressantesten oder am unspektakulärsten. Der spektakuläre Teil kommt dann erst später. Also das erste Mal in Erscheinung getreten ist Dagobert am 10.05.1988, als er noch ohne den Namen Dagobert ein in Berlin oder auch über Berlin hinaus bekanntes Kaufhaus um 500.000 D-Mark erpressen wollte. Das ist das KDW, das Kaufhaus des Westens. Das ist so ein bisschen, man kann es ganz überspitzt vergleichen als das Harrods Berlins. Ja, ist es ja im Endeffekt. Das hat ja eine relativ exklusive Lebensmittelabteilung und da gibt es eigentlich alles und alles sehr überteuert. Der Täter deponierte eine Bombe in dem Gebäude, die ist jedoch nicht detoniert. Also quasi sein Attentat, nenne ich es mal wieder, ist quasi im ersten Versuch gescheitert. Mhm. Zwei Wochen später hat er dann im Kaufhaus wieder eine Bombe detoniert, also wieder versucht zu detonieren lassen. Diesmal hat es auch geklappt und es hat einen Sachschaden von über 250.000 D-Mark verursacht. Im Anschluss hat der Täter dann auch das Geld erbeutet. Das hat ihm dann scheinbar auch erstmal gereicht. Zumindest blieb es erstmal ziemlich viele Jahre, ja 4 Jahre, ruhig um den Täter.
Genau.
1992 ist er dann wieder in Erscheinung getreten. Was ist da passiert, Dominik?
Ja, 1992, als sein Geld scheinbar dann langsam zur Neige ging, ist er umgeschwenkt und hat angefangen, den Karstadt-Konzern in Hamburg zu erpressen. Er hat dann 1 Million beziehungsweise 1,4 Millionen, das waren zwei verschiedene Versuche, versucht vom Karstadt-Konzern mit einer Drohung abzupressen. Und das war dann auch der Zeitpunkt, als er seinen Spitznamen erhalten hat. Er hat dann quasi eine Zeitungsannonce aufgegeben und die Bereitschaft sollte signalisiert werden mit einer Comicfigur, nämlich Dagobert Duck und dem Text Dagobert grüßt seinen Neffen. Genau. Und dadurch ist dieser Spitzname Dagobert zustande gekommen und dann, über den er ja dann auch letztlich bekannt geworden ist.
Kann mir das hier nochmal jemand genau erklären, was damit eigentlich gemeint ist? Weil das war für mich noch ein großes Fragezeichen. Was heißt, die Bereitschaft zur Geldübergabe wird durch Dagobert grüßt seine Neffen? Also heißt das, Der Karstadt-Konzern gibt das an die Zeitung weiter und.
Genau, auf Drängen des Täters hin, eben um einen Code zu schaffen, mit dem er erkennt, okay, meine Drohung ist angekommen, die wollen mir Geld bezahlen. Und dann hat er eben gesagt, bitte druckt es ab, damit ich weiß, ihr meint's, ihr erkennt mich an und ihr nehmt mich auch ernst.
Genau. Was interessant ist, also so eine Methode anzuwenden, um zu sagen, nehmt mich ernst. Und dann zu sagen, ich möchte Dagobert Duck benutzen,
ja, um meine Botschaft zu bringen. Genau. Man merkt ja dann auch, da kommen wir ja später noch dazu, man merkt ja dann auch, dass diese jetzt im Moment noch zufällig anmutende Anspielung auf Comics, auf Comicfiguren und Comics überhaupt nicht so weit hergeholt ist im weiteren Verlauf dieser Bombendrohungsserie. Genau. Also der Bezug ist, wird erst später dann evident.
Genau. Dass Dagobert die ganze Angelegenheit ernst meinte, hat er dann in der Folge bewiesen, als er mehrere Bomben- und Brandanschläge durchführte. Da gab es zunächst im Juni 1992, auch wieder im Kaufhaus in Hamburg, eine Rohrbombe, die gezündet wurde und einen erheblichen Sachschaden angerichtet hat. Wieder 3 Monate später hat er etwas Ähnliches versucht, und zwar in Bremen, und dort hat er einen ziemlich hohen Sachschaden angerichtet in Höhe von 6 Millionen D-Mark, der aber nicht an sich durch den Brand verursacht wurde, sondern dadurch, dass die Wassersprenkelanlage losging und das ganze Kaufhaus unter Wasser gesetzt hat.
Mhm. Ja, genau. Ja, da wurde auch der komplette Warenbestand zerstört. Also das, was in den Dokumenten herauskam, war wirklich, also die mussten wirklich fast alle Waren wegschmeißen. Und es war natürlich für das Kaufhaus ein riesiger Schlag und natürlich auch für die Polizei dann erstmal so ein Weckruf, okay, wir haben es hier scheinbar mit jemandem zu tun, der sowas systematisch durchführt.
Genau, er hat sich aber nicht aufhalten lassen, denn direkt eine Woche später ging es schon weiter, nämlich dieses Mal in Hannover in einem Kaufhaus. Während der Öffnungszeit platzierte er eine Bombe in einem Aufzug. Und ich denke, man kann von Glück reden, dass tatsächlich dabei niemand verletzt wurde. Aber ja, er wird mutiger, könnte man sagen. Die Zeitabstände sind relativ klein. Und wie gesagt, während der Öffnungszeit dann eine Bombe zu detonieren, ist halt auch nochmal einen großen, großen Schritt weiter.
Das zeigt zumindest, dass er kalkuliert, dass er einen Personenschaden mit einkalkuliert. Ja. Und das macht das Ganze dann doch schon so ein bisschen, schiebt das Ganze in eine andere Richtung. Ne?
Genau. Ja. Dann gab es erstmal eine kleine Pause und es ging dann weiter am 3. November. Dort zündete er eine Bombe in Magdeburg im Abstellraum eines Kaufhauses. Diesmal eher ein geringer Schaden. Aber was ich hier wirklich interessant finde, ist, dass er eben rumkommt. Also man kann zwar, man hat hier zwar so eine gewisse Ecke, also Hamburg, Bremen, Hannover, dann Magdeburg, aber er zieht scheinbar weiter mit seinen Bombenanschlägen und ich denke, das macht es für die Polizei natürlich auch nicht unbedingt leichter. Ich denke, da kann man sagen, man hat ja da dann auch verschiedene Zuständigkeitsbereiche und so weiter, die sich darum kümmern müssen. Und weiter ging es dann, da sind wir wieder im Mai angekommen, 19. Genau. Mai.
Genau, im Mai 1993 hat er dann ebenfalls wieder eine Bombe detonieren lassen, und zwar diesmal in einem Bielefelder Kaufhaus, was wieder deine Theorie unterstützt, dass er ziemlich viel unterwegs war, aber doch eher so in der Nordhälfte Deutschlands, so ziemlich, ne? Ja. Und dann hat er sich wieder etwas Zeit gelassen und hat dann ein halbes Jahr später im Dezember 1993 eine Rohrbombe detonieren bzw. explodieren lassen. Und zwar auch wieder in Berlin, was ja vorher auch schon mal passiert ist mit diesem KDW. Und hier wieder der Unterschied, beziehungsweise auch eine Wiederholung von dem, was vorher schon passiert ist, dass er hier eine Bombe detonieren lassen hat während der Öffnungszeit. Also auch wieder mit der Möglichkeit eines Personenschadens. Aber das werden wir ja später feststellen, hat er immer wieder getan, um die Ernsthaftigkeit seines Anliegens unter Beweis zu stellen.
Genau. Und wir haben ja gesagt, 1988, Kaufhaus des Westens in Berlin. Danach hat er sich dann nur andere Städte ausgesucht, nur im Norden, nicht mehr in der Nähe von Berlin, und letztendlich 1993 kehrt er dann doch nach Berlin zurück. Also die Frage ist natürlich, hat er es hier getan, um eben ja von einem möglichen Wohnort abzulenken? Warum letztendlich wieder Berlin, anfangs Berlin, Ende Berlin? Also es kann gut sein, dass sich dort noch Zusammenhänge finden lassen. Ich habe übrigens gerade mal auf seinen Geburtstag bzw. Geburtsdatum geguckt. Geburtstag hat er am 14. März. Ich habe mich gefragt, ob man da vielleicht irgendwelche. Aber gut, er hat jetzt nie in Nähe des vom März irgendwas getan, aber andererseits sind die Abstände halt auch so groß, dass, keine Ahnung, dass man da jetzt nicht wirklich drauf schließen kann. Also Ja.
Ja. Das Besondere bei Dagobert waren ja jetzt tatsächlich auch gar nicht diese Bombenanschläge. Die waren schlimm, das sind auch Verbrechen, aber das Besondere, warum Dagobert halt in Deutschland bekannt wurde und ein großes Thema in der Öffentlichkeit wurde, waren eigentlich die Versuche der Geldübergaben mit
Genau.
der Polizei.
Und das wirklich
Ja.
Interessante dabei ist ja nicht nur, dass er bekannt wurde in Deutschland, sondern tatsächlich auch populär, trotz dieser Bombenanschläge. Und das ist wirklich ein Fall,
Novum.
ja, seltsam. Und mich hat wirklich interessiert, also wann war das jetzt? Wir sprechen von Anfang der 90er. Ja, keine Ahnung. Also ich kann es mir gar nicht vorstellen heutzutage. Aber damals war eben Terrorismus zum Beispiel auch noch kein so großes Thema. Also heutzutage würde man, glaube ich, komplett anders darauf reagieren. Aber dazu später mehr.
Genau.
Genau. Also wir fassen nochmal zusammen. Er hat bei mehreren Gelegenheiten Geld erbeutet. Er hat 1988 damit angefangen. Dort auch eine große Menge Geld erbeutet und erstmal davon gelebt und dann später mit seinen Bombenanschlägen angefangen, die auch über eine längere Zeit hingezogen, nämlich ja zwischen 92 und 93 über mehrere Monate verteilt und trotz all dieser Sachen ja an sehr positiver Bekanntheit gewonnen. Und
Ja.
warum das so war, dazu kommen wir jetzt.
Ja, also man muss ja auch sagen, wenn man jetzt so den Ablauf sich anschaut, es waren jetzt ziemlich viele Detonationen innerhalb kürzester Zeit. Und am Anfang stand ja eigentlich ein relativ simpler Ablauf. Er hat die erste Drohung ausgesprochen gegenüber des KaDeWe gegenüber dem KaDeWe in Berlin, hat seine Geldforderung erhalten. Danach war es erstmal still. Jetzt fragt man sich natürlich, wenn man das so hört, warum dann so viele Anschläge innerhalb so kurzer Zeit? Und der Grund liegt tatsächlich in einem fast schon, und da kommt jetzt auch der Comic-Bezug ins Spiel, in einem fast schon ja, slapstickhaften Wechsel aus polizeilichen Missständen, die zum Scheitern von verschiedenen Übergaben geführt haben. Insgesamt über
Vielleicht
30 Versuche.
sollten wir unseren Podcast mal umbenennen in Police Academy oder sowas. Bei uns ist immer die Polizei schuld an allem.
Ja, es ist speziell bei dem Fall, ich glaube, also wir hatten jetzt ja schon einige Fälle, wo man so ein bisschen über verschiedene Ermittlungsfehler uns unterhalten haben und wo auch teilweise ja Hintergründe bestanden haben, die dafür auch sprachen, dass es da bewusst zu Fehlern gekommen ist. Aber hier war es ja teilweise wirklich Pech, Pleitenpech und Pannen ungefähr so. Und ja, also knapp über 30 Versuche, die einfach fehlgeschlagen sind, wo man sich so als normaler Mensch erstmal fragt, wie kann sowas denn zustande kommen? Wie kann es denn sein, dass eine Geldübergabe 30 Mal in die Hose geht aus verschiedensten Gründen? Und da kommt dieser Bekanntheitsgrad ins Spiel, weil es nicht nur die Versuche sehr, sehr abenteuerlich und sehr, sehr kreativ waren, mit denen Dagobert die Polizei zu dieser Übergabe bewegen wollte, sondern eben auch die Ereignisse, die dann dabei, also die Ereignisse, die dazu geführt haben, dass die Übergabeversuche letztlich nie zum Erfolg geführt haben.
Ja, was man fairerweise dazu sagen muss, ist, dass auch für ihn sehr oft die Geldübergabeversuche schief liefen. Teilweise
Ja,
eben
also es
auch,
war
weil
auch
die
bei
Polizei
zumindest die
dann
Beute.
Gegenmaßnahmen unternommen hat, zum Beispiel nur Papierschnipsel in die Geldtasche gepackt hat und so weiter. Also auch für ihn war das nicht so erfolgreich. Aber ja, die Polizei musste sich hier eben auf einen, so comichaft das eben auch klingt, auf einen Gegenspieler einstellen, der eben Methoden anwendet, mit denen man vorher einfach nichts zu tun hatte und vermutlich auch danach nicht mehr so wirklich. Ja, wovon reden wir denn hier genau?
Also das, also es gab diverse, wie wir jetzt nun schon mehrfach erwähnt haben, gab es halt diverse Geldübergabeversuche und wir haben uns jetzt mal die spektakulärsten in Anführungszeichen rausgesucht. Generell hat Dagobert seine Forderungen über Bandaufzeichnungen übermittelt. Also er hat quasi vorher, ich glaube, es war teilweise, man kann die sich auch im Internet anhören, die gab es auch bei Aktenzeichen XY zum Beispiel zu hören, mit, ich glaube, es war eine verstellte Stimme, oder? Es klang jetzt nicht so ganz nach einer männlichen Stimme, die war so leicht verzerrt, glaube ich. Und hat er vorher seine Forderungen auf Band aufgenommen und sie über öffentliche Kartentelefone an die Polizei übermittelt. Und da gab es zum Beispiel einen Fall, wo die Polizei das schon wusste, dass er das über Kartentelefone in Berlin macht und hat die Kartentelefone dann überwachen lassen. Und es wurde einmal mit 1000 Kartentelefonen gemacht und einmal mit 3000 Kartentelefonen. Aber letztendlich wurde genau eines dieser wenigen nicht überwachten Telefone dann von Dagobert benutzt. Vielleicht kann Dominik ja nochmal erklären, was ein Kartentelefon ist an dieser Stelle.
Ja, Kartentelefone für die jüngeren Hörer sind ganz normale Telefonzellen, die man heute auch noch vereinzelt so am Straßenrand beobachten kann. Nur, dass man dort keine Münzen einwerfen musste, sondern dass es da wirklich Telefonkarten gab. Das waren wie so EC-Scheckkarten, auf die man Guthaben draufladen konnte. Und die hat man dann, diese Karten hat man dann in diese Telefone reingesteckt und dann konnte man quasi dieses Guthaben abtelefonieren. Also es ist ein Überbleibsel aus Zeiten, als es noch keine Handys gab und als man noch auf Telefonzellen angewiesen war, wenn man zum Beispiel wollte, dass die Mama einen vom Kino abholt.
Genau. Übrigens, soweit ich das gelesen habe, hat er eine Computerstimme dafür verwendet.
So eine generierte, wo man früher den Text eingeben konnte, die das dann vorliest sozusagen. Ne?
Also man liest verschiedenes, die Bandansagen nach der ersten Übergabe, da war ja sogar eine Telefonhotline geschaltet, wo man sich diese, weil die Polizei sich davon natürlich versprochen hat, Hinweise zur Ermittlung zu bekommen, da war sogar eine Hotline geschaltet, wo man dann anrufen konnte, wo diese Stimme zu hören war, als er dann so bei der ersten Übergabe gesagt hat, die erste Übergabe hat in einem Zug stattgefunden. Da sollte die Polizei also das Geld aus einem fahrenden Zug werfen, auf Signal hin von Dagobert. Und da hat man eben diese Stimme gehört. Die klang jetzt schon, die klang schon menschlich. Aber ich glaube, die war auch durch dieses Band, was er da verwendet hat, war die hinreichend verfremdet, sodass man jetzt nicht unbedingt, und damals war ja auch die Technik noch nicht so weit, dass man sagen konnte, es war jetzt digitale Qualität, ultra hochwertig und quasi so, als wenn der neben einem sitzt, sondern es war halt verrauscht und verkratzt und man konnte, glaube ich, anhand der Aufnahme, die man da gehört hat, nicht unbedingt auf die reale Stimme Rückschlüsse ziehen.
Genau. Ja, also das war schon mal eine seiner Vorgehensweisen. Man merkt, er hat wirklich mitgedacht, also er hat wirklich geplant bei seinen bei seinen Erpressungen. Und ich überlege gerade, wann hat er eigentlich, wissen wir, ob er diese Methode mit der Zeitung mehrmals angewendet hat oder wirklich nur beim ersten Mal, also die namensgebende Methode mit der Dagobert-Zeitungsanzeige.
Also mir ist jetzt Dominik?
Ja, ich hab nichts gefunden bei den Ermittlungen. Das war das einzige Mal, als er sich auch direkt an den Kaufhauskonzern gewandt hat. Also er hat dann nochmal Briefe geschrieben, aber soweit ich das gelesen habe und soweit es aus den online verfügbaren Unterlagen hervorging, hat er nur einmal einen Brief ans Kaufhaus geschrieben und hat eben dort um die Geldübergabe direkt gebeten und die restliche Kommunikation oder der Großteil der Kommunikation, der lief eigentlich immer über die Polizei.
Und man kann, also eine Recherche hat sich dann auch ergeben, dass nicht von allen Geldübergabeversuchen genau der Handlungsablauf bekannt ist, da die Polizei irgendwann so genervt war von Dagobert und der Medienschelte, die dann im Nachgang sich ergeben hat, dass sie dann auch ein bisschen Informationssperre in die ganze Sache gebracht hat und jetzt nicht mal alles an die Öffentlichkeit zwischenzeitlich gelangt ist. Wäre wahrscheinlich vielleicht noch peinlicher.
Genau.
Ja.
Okay, ja, wir haben jetzt schon mehrmals diese spektakulären Übergabeversuche erwähnt. Gehen wir doch darauf mal ein. Nämlich beispielsweise am 14. August 1992. Was hat sich Dagobert denn da ausgedacht?
Genau, dort hat Dagobert auch eines seiner, das ist ja schon fast ein Motiv bei ihm, dass er viel mit Eisenbahn und mit der Deutschen Bahn gearbeitet hat im Endeffekt. Und zwar hat er hier sich was Interessantes ausgedacht und auch gebaut. Da kann man jetzt an dieser Stelle schon mal erwähnen, dass der Täter Dagobert ein sehr kreatives und auch technisches Gespür hatte für Erfindungen und technische Apparate. So hat er hier eine Saugnapfapparatur gebaut mit einer Zeitschaltuhr, die an dem Zug befestigt werden sollte von der Polizei und in der die Polizei das Geld verpacken sollte. Und er ist dann sozusagen zu einem gewissen Zeitpunkt sollte das abgesprengt werden und den Zug verlassen, sodass er es dort einsammeln konnte. Und er gab dann der Polizei sozusagen die Zeit mit, wann es abgesprengt werden sollte. Aber er hat sie ausgetrickst und hatte tatsächlich eine Fernbedienung mit bei, wo er das Paket manuell von dem Zug lösen konnte, zu einem Zeitpunkt, von der es die Polizei überhaupt nicht erwarten konnte. Natürlich hat er bei dieser Aktion, wie du es ja eben schon angedeutet hast, jetzt nicht so viel erbeutet. Es sei denn, man kann Reichtum anhand von Papierschnipseln messen, dann schon. Aber ansonsten ist er da leer ausgegangen. Aber darauf muss man erstmal kommen, mit so einer Apparatur am Zug, mit Zeitschaltuhr und dann aber so clever sein, und die Polizei zu hintergehen und dann mit einer Fernbedienung das Ding einfach vorher zu lösen, ist schon eigentlich ziemlich genial.
Vor allem das besonders Gemeine war, nach den Errechnungen, wo sich die Polizisten letztendlich platziert haben,
genau,
wäre es nämlich 100 Kilometer hinter Hamburg gewesen. Tatsächlich stand er direkt kurz hinter Hamburg und hat dort schon das Paket einfach losgelöst. Und ja, der Zug fuhr vermutlich weiter, ohne irgendwas.
Vor allem muss man ja wirklich auch sagen, wie das alles abgelaufen ist. Er hat wirklich eine Gebrauchsanweisung beigefügt, wohl auch eine relativ gut beschriebene und so in so einem Plauderton geschriebene Gebrauchsanweisung, wie die Polizei mit diesem Saugnapf-Teil da umzugehen hat. Und die Polizisten standen natürlich dann erstmal da und haben sich erstmal am Kopf gekratzt und haben aber dann natürlich gedacht, okay, da müssen wir einen Schritt voraus sein und haben auch an dem von ihnen errechneten Punkt natürlich alle verfügbaren Kräfte, die da irgendwie da waren, zunächst mal postiert und haben gesagt, okay, laut unseren Berechnungen, da fällt das Paket runter, der Täter muss irgendwo in der Nähe sein, durchkämmt es komplett alles, der darf uns nicht entwischen. Und Dagobert hat das antizipiert, also schon allein, dass er so schlau war und gesagt hat, okay, die errechnen das mit Sicherheit, da muss ich quasi wieder einen Schritt voraus sein. Und hat dann einen Mechanismus eingebaut, mit dem er eben dieses Paket schon vorher abspringen kann. Also schon so, also dieses Kräftemessen der Polizei. Die Polizei denkt, okay, jetzt haben wir ihn. Aber Dagobert sagt, nee, 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 ich habe euch.
Ja, und vor allem auch
Und
wirklich
letztlich,
dieses Vorausdenken. Also nicht mal, er reagiert ja nicht mal
ja.
auf die Polizei, sondern er hat es von vornherein schon so, er hat schon vorher geplant, dass sie wahrscheinlich wüssten, wo sie sich platzieren müssen und deswegen dann einfach schon. Also das finde ich halt auch wirklich so genial daran.
Und was ich auch richtig heftig finde, die Kaltschnäuzigkeit der Polizei zu sagen, okay, wir haben einen Täter, der schon mehrfach Sprengsätze und Brandsätze in stark besuchten und stark frequentierten Kaufhäusern gezündet hat und wir schicken dem Papierschnipsel.
Ja.
Also wir gehen fest davon aus, dass wir es hier mit einem Täter zu tun haben, der zwar fähig ist, der intelligent ist, der hochintelligent ist, aber der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keine Menschenleben gefährden wird.
Ja, und
Das war ja
vor
eher.
allem, Sie gehen ja auch davon aus, dass Sie, wenn ich das mache mit Papierschnipseln, gehe ich ja vielleicht sogar einfach davon aus, dass definitiv die Ergreifung des Täters
Ja.
heute
Ja.
stattfindet. Und das haben Sie ja einfach durchgezogen bis zum Ende.
Genau.
Ja, also da kommen wir gleich noch drauf, aber das ist schon allein das so kaltschnäuzig und so abgebrüht muss man erstmal sein, zu sagen, weil das nicht nur die Polizei trägt ja eine Verantwortung, sondern vor allem auch der Kaufhauskonzern. Wenn in einem großen, bekannten Kaufhaus wie Karstadt eine Bombe detoniert, bei der Menschen zu Schaden kommen, dann werden die Leute nicht nur fragen, okay, was hat die Polizei gemacht, um das zu verhindern oder nicht gemacht, sondern was hat der Kaufhauskonzern, der ja eine Verantwortung gegenüber seinen Kunden und gegenüber seinen Mitarbeitern trägt, warum ist der nicht eingeschritten und hat gesagt, ich übernehme das jetzt, wir übernehmen das, wir wollen nicht, dass Menschen
Aber
gefährdet
dann ist
werden.
wieder die
Haben
Frage,
sie
verhandelt man mit
tatsächlich?
Terroristen, sodass sie weitermachen? Also ich meine, wer sagt, dass er dann
Karstadt?
aufgehört hätte?
Klar.
Karstadt hatte tatsächlich angeboten. Also die haben auch selber gesagt, ich glaube nach der zweiten Bombenexplosion in einem Karstadt-Kaufhaus, dass sie die Verantwortung eben tragen für die Mitarbeiter und für die Leute. Ich glaube, das war nachdem das erste Mal quasi im laufenden Betrieb was explodiert ist. Und dort haben sie gesagt, dass sie das auch bezahlen würden. Ich glaube, das war vielleicht sogar eher tatsächlich, aber das ist jetzt eine Mutmaßung, ein Alleingang der Polizei, dass sie es mit Papierschnipseln machen.
Okay, genau. Bevor wir zum nächsten Erpressungsfall weitergehen, habe ich hier ganz kurz einen Einspieler der Tonbandaufnahmen und das hören wir jetzt.
Achtung, hier spricht der Erpresser.
Also was wir hier gehört haben, ist eine Aufnahme, in der seine Stimme tatsächlich, es ist tatsächlich eine menschliche Stimme, eine Stimme, die sehr drängend klingt, sehr gefährlich. Er ruft mehrmals, werfen Sie das Geld jetzt raus, werfen Sie das Geld jetzt raus. Und es klingt eigentlich wie, ja, wie eine alte, ja, vielleicht Polizeidurchsage, fahren Sie rechts ran, fahren Sie sofort rechts ran. Also er sagt das auf eine
Ja.
sehr drängende, sehr gefährliche Art. Und ich denke, sicher hat das auch ja, Eindruck geschunden auf irgendeine Art und Weise.
Vor allem wirkt es ja auch sein ganzes Vorgehen auch sehr professionell. Auch
Ja.
sowohl das mit dieser Zeitung und was er da gemacht hat mit dem Dagobert Comic und auch hier das mit dieser Ansage, das wirkt alles sehr professionell und nicht so amateurhaft, wie man das wahrscheinlich sonst so kennt. Und ich denke mal, das hat bei der Polizei, wie du schon gesagt hast, auch Eindruck hinterlassen, dass da jemand so vorgeht.
Genau. Ja, dann gehen wir weiter zur nächsten Geldübergabe und zum nächsten Plan von Dagobert, nämlich in dem Fall am 29. Oktober 1992.
Da kam
Ja.
es zur sogenannten Hundekot-Arie. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, also die Hundekot-Arie, das war auch wieder eine Zugübergabe. Also auch hier hat Dagobert wieder verfügt, dass das geforderte Lösegeld von einem Zug abgeworfen wird, aber er hat dann auch selber im Nachhinein gesagt, er ist ein bisschen nachlässig geworden. Also er war selbst nicht mehr zu 100% bei der Sache, hat es auch irgendwie verpeilt, dann irgendwie einen Fluchtweg auszukundschaften und stand dann so mit seinem Fahrrad stand er dann so bei diesem Zug und hat dann schon die Stimmen von den Leuten im Zug, von den Polizisten im Zug gehört und hat dann erst das Signal gegeben zum Abwurf. Also er hat dann selber schon gemerkt, obla, jetzt habe ich hier irgendwie Mist gebaut und hat dann auch den Abwurf nicht mehr abgewartet, sondern ist direkt zu seinem Fahrrad gerannt und wollte abhauen. Und dann kamen schon die ersten Polizisten, kamen schon aus dem Zug raus. Und wie es wirklich so der dumme Zufall will, der Polizist geht aus dem Zug raus, rutscht auf nassem Laub aus, also so ein paar nasse Blätter, die da lagen, fällt hin und diese paar Sekunden hat dann Dagobert genutzt, um auf sein Fahrrad zu fahren. War wohl auch gerade irgendwie zur Hauptverkehrszeit, irgendwie Feierabendszeit. Die Polizei ist dann natürlich, meine mehrere Kräfte vor Ort, die sind ihm dann natürlich nachgefahren mit dem Auto, aber er hat sich dann halt wirklich im Berufsverkehr davon machen können. Und die Polizei stand halt wieder gehörend da, haben sich dann wieder irgendwie gedacht, okay, das kann jetzt irgendwie nicht wahr sein, das ist jetzt der gefühlt 100. Versuch, dass wir jetzt planen, ihn zu schnappen. Und wieder passiert irgend so ein Mist, jemand rutscht aus, jemand hat ihn sogar am Ärmel noch zu fassen gekriegt, das hat er dann selber gesagt. Also da war wohl jemand so nah dran, dass er ihn noch am Ärmel erwischt hat, aber er konnte halt wirklich wie im Comic so in letzter Sekunde noch entwischen.
Ja, vor allem diese schlechte Presse dann auch. Der Polizist schien ja eben auf nassen Blättern ausgerutscht zu sein und letztendlich hieß es dann aber, er wäre auf Hundekot ausgerutscht, was das Ganze ja nochmal absurder macht im Polizisten. Es mag ein Polizist sein, der ernst zu nehmen war, könnte ein großer Schrank mit Muskeln gewesen sein, aber durch diese Geschichte, dass er auf Hundekot ausgerutscht ist und so den Verbrecher nicht geschnappt hat, macht das Ganze natürlich sofort lächerlich und stellt die Polizei in ein total lächerliches Licht. Also ja, teilweise Zufälle, teilweise geplanten Sachen, die immer wieder dafür sorgen, dass Dagobert wirklich wie eine Comicfigur wirkt. Das ist schon sehr, sehr merkwürdig.
Man hätte hoffen können, dass es sich dann auf Seiten der Polizei gebessert hat und man jetzt auch vielleicht mal mit ein paar, etwas spontaner vielleicht reagieren könnte, aber es wurde ja nur noch schlimmer in der Folge.
Genau.
Ja. Ja. Also auch das mit dem Hundekot, das hat die Bild-Zeitung, wie soll es anders sein, die Bild-Zeitung hat damit angefangen, das so zu drucken und die anderen Zeitungen sind halt auf den Zug aufgesprungen. Und Chris hat es vorhin schon angesprochen, die Polizei war spätestens an dem Punkt halt einfach wirklich genervt und hat dann auch so ein Stück weit die Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeit verweigert und hat dann kaum mehr Sachen nach außen dringen lassen, weil sie einfach irgendwie, ist alles zu viel geworden, das war alles zu heftig, die waren selber frustriert, viele Beamte in den Sonderkommissionen hatten ja quasi schon fast quasi mehrere Jahre ohne nennenswertes Privatleben da wirklich diesem Fall gewidmet und sich da komplett drin verloren und dann kommt irgendwie noch die Presse und macht sich lustig über die eigenen Ermittlungen und über die eigene Energie und die viele Zeit, die man da reingesteckt hat und dann haben natürlich die Polizisten gesagt, okay, jetzt ist erstmal Feierabend mit Infos.
Genau, aber trotzdem wurde natürlich weiter daran gearbeitet, Dagobert zu schnappen. Anfang 93 entschied man sich dann nämlich dafür, mehrere Läden von der Konrad-Kette zu überwachen, also Konrad Electronic. Da vermutet wurde, dass Dagobert dort sein Material herbekommt für die Sachen, die er sich so zusammengebaut hat, um die Polizei zu verarschen. Und ja, es wurden die Läden überwacht und tatsächlich ist er dann am 8. Mai in einem Konrad-Laden aufgetaucht, hat sich dort eine elektronische Zeitschaltuhr aushändigen lassen. Die Polizei, die den Laden observiert hat, man merke auch, am 8. Mai immer noch, während sie Anfang 93 damit angefangen haben, ja, sie wurden darauf aufmerksam, haben ihn verfolgt und wieder nicht bekommen. Er ist nämlich einfach wie geflohen durch die Notausgangstür. Es hätte eigentlich nur auch gefehlt, dass er sich selbst einen Tunnel oder eine Tür an die Wand gemalt hätte und dadurch geflohen wäre. Also,
aber ja. Er hat ja, das sei ja schon mal verraten, Dagobert ja später im Nachgang auch erklärt, dass er wirklich teilweise verdammt viel Glück hatte bei seinen Fluchtaktionen.
Ja, das stimmt schon. Aber trotzdem, also ich finde allein die Tatsache beachtlich, dass sie, ich weiß nicht genau, wann sie angefangen haben mit diesen Observierungen, aber dass sie halt im Mai immer noch vor diesen Läden saßen und gewartet haben, dass er irgendwann auftaucht. Also ja. Ja.
Und tatsächlich kam es dann zu einem weiteren Geldübergabeversuch, zu dem ich tatsächlich einen kleinen persönlichen Bezug habe. Und zwar auch im selben Jahr 1993 wurde Dagobert noch kreativer. Und zwar sollte es wieder eine Geldübergabe geben, und zwar diesmal nicht an einem Bahnsteig oder an Bahngleisen, sondern an einer U-Bahn-Station, und zwar hier in Berlin, Britz Süd. Und das ist tatsächlich nur ganz wenige hundert Meter von meinem aktuellen Sitzort entfernt. Hm. Und dort stand zu dem damaligen Zeitpunkt eine Streusandkiste, und in dieser sollte die Polizei dann das Geld niederlegen, und er sollte es dann abholen. Und die Polizei hat wahrscheinlich wieder damit gerechnet, dass sie das Geld dort reinlegen und dann irgendwo aus dem Gebüsch oder so ihn beobachten. Es sind dort auch viele Zivilstreifen unterwegs gewesen, die dort den möglichen Übergabeort observierten. Aber so einfach hat sich Dagobert dann nicht gemacht. Er ist nicht einfach hingekommen im Dunkeln und hat es dann da rausgeholt. Nein, er hat unterirdisch über einen Regenwasserkanal einen Weg nach oben gefunden, hat den ein paar Tage vorher vorpräpariert, verkleidet als Bauarbeiter, und musste dann quasi nur noch ein bisschen was, ich glaube nicht, was aufbohren, oder musste irgendwie nur ein kleines bisschen was, er hat selber gesagt, aufstechen, sodass der Sand aus dieser Kiste rauskommt und der Koffer aber unterirdisch rausplumpst und er quasi unterirdisch fliehen konnte mit seiner Beute. In dem Fall natürlich nur Papierschnipsel, aber das ist einfach genial, weil er präpariert es vor, also er bereitet es mehrere Tage vorher lang vor, und dann es ist herrlich, da fällt mir ehrlich gesagt ein, dass er einfach den Boden präpariert und das Ding da durchfliegt, das ist Wahnsinn, echt.
Ja. Vor allem auch hier wieder die Polizei, die ganze Zeit, man hat sich ja auf so ein Täterprofil eingeschossen, ne? Die ganze Zeit waren immer Züge involviert gewesen, die Polizei war auf Züge fixiert, hat sogar angefangen, sämtliche Zuglinien irgendwie zu observieren und durchzugehen, um dann Muster zu erkennen. Und dann, als man sich da so langsam so ein bisschen drauf eingestellt hat, mit was kommt Dagobert um die Ecke? Mit einer Kiste. Und irgendwie auch die MEK-Kollegen oder die MEK-Polizisten, die da hingegangen sind, die haben auch irgendwie überhaupt keine Idee gehabt, was das jetzt wieder sein sollte. Also da war die Kiste gestanden, okay, die sind da so ein bisschen hingeschlichen, haben dann, er hatte da auch ein Mikro installiert, mit dem man da auch hören konnte, was die sagen. Die haben dann irgendwie gesagt, okay, wir legen das jetzt da rein und jetzt, was passiert jetzt? Und natürlich
obwohl sie die Kiste durchsucht haben, ne? Die Kiste haben sie
noch
ein bisschen durchsucht.
Die haben sie durchsucht, die haben so ein bisschen, also so wie es dargestellt wurde, haben die so ein bisschen davor gestanden wie der Ochs vom Berg, so, was soll denn das jetzt, eine ganz normale Kiste, anheben geht nicht, weil die ist zu schwer wegen diesem Streusand, und haben das dann halt einfach reingelegt und haben dann durch andere Zivilkollegen halt versucht, diesen Ort zu observieren, weil sie sich ja gedacht haben, logischerweise, der kann ja dieses Geld, die Papierschnipsel ja nur rausholen, wenn er jetzt hinläuft und es holt, und irgendwann muss er es ja mal holen. Und haben sogar einen Bewegungsmelder installiert, damit sie auch ja nicht verpassen, wenn da irgendjemand was rausnimmt. Und saßen dann irgendwie da davor und haben gewartet, dass da jetzt mal jemand hinkommt, und es kam aber niemand. Und irgendwann schlug dieser Bewegungsmelder aus, als Dagobert halt schon unten an die Kiste ran ist und die aufgebohrt hat und dann diesen Geldkoffer rausgenommen hat. Und die Polizisten haben sich dann gedacht, okay, jetzt ist keiner. Da muss ja ein Fehl laufen, da muss ja ein Fehler sein in den Bewegungsmelder. Dann machen wir mal nix. Ja, und dann, Dagobert natürlich nimmt das Ding raus und sieht wieder nur die Schnipsel, und entsprechend frustriert haut er ab.
Ja, man muss auch wirklich sagen, dass das ist wirklich eigentlich schon fast dem scheinbar eher, also es ist natürlich ein Verbrecher, aber wahrscheinlich eher freundlicherem Gemüt Dagoberts zuzuordnen ist, dass da wirklich nie was Schlimmeres passiert ist. Ich meine, ein Verbrecher, der könnte, wenn er ein anderes Gemüt hat, so extrem auch provoziert sein, sich gefühlt führen, immer durch diese Schnipselaktion, dass er nicht so ernst genommen wird, dass sie ihm wirklich mal Geld geben. Kann man echt nur froh sein, dass da nie was Schlimmeres passiert ist, ganz ehrlich.
Wobei man dazu natürlich auch sagen muss, dass er erst kurz vor diesem Moment, das war jetzt im April 93, und kurz danach hat er erst wieder eine Bombe detonieren lassen.
Genau, das war richtig, das, also, ja, doch. Genau. Das ist richtig, ja. Durch diesen Fall, also er hat sich ja zunehmend verarscht gefühlt von den Polizisten. Ne? Der hat dann irgendwann gewusst, okay, die wissen jetzt langsam, man konnte jetzt auch langsam so seitens der Polizei erkennen, dieser kritische Punkt, wo er dann wirklich überschnappt und vielleicht auch wirklich Menschenleben gefährdet, der kommt irgendwie nicht. Aber egal wie oft wir den jetzt verarschen mit Papierschnipseln, es passiert nichts Schlimmeres. Und die Polizei hat sich so ein Stück weit in Sicherheit gewogen, und natürlich, Dagobert wusste das, ist ein schlauer Mensch gewesen, wusste das und hat dann natürlich einen verhältnismäßig aggressiven Brief an die Polizei geschrieben, in der er der Polizei auch direkt gedroht hat und gesagt hat, passt auf, ihr habt mich jetzt das letzte Mal verarscht, wenn ihr denkt, ich schrecke davor zurück, Menschenleben zu gefährden, dann habt ihr euch geschnitten damit. Also er wollte mit diesem Versuch nochmal, noch ein letztes Mal so klarstellen, ich bin gefährlich, wenn ihr mich zu lang provoziert, irgendwann sterben Menschen, und hat gehofft, dass das die Polizei dazu bewegt, letztlich klein beizugeben und richtiges Geld bei der Übergabe zu verwenden. Und letztlich war es dann der Karstadt-Konzern, der gesagt hat, uns wird die Sache zu heiß, wir nehmen jetzt unsere Verantwortung wahr gegenüber unserer Belegschaft und den Kunden, und wir wollen jetzt, dass ihr bitte ernste oder echtes Geld für die Übergabe verwendet, weil wenn ihr das nochmal macht und ihr kriegt den wieder nicht, dann sterben vielleicht wirklich Menschen.
Und so kam es dann unter anderem zum, aus meiner Sicht, vielleicht kreativsten Übergabeversuch 1994.
Genau, der war dann genau gesagt am 22. Januar 94, also fast, naja, ein Dreivierteljahr ist vergangen seit dem letzten Versuch. Was war da Dagoberts toller Plan?
Ja, Dagobert hat versucht, also er hat jetzt dann wirklich alle Register gezogen, und es war der technisch aufwendigste und auch ausgeklügelste Übergabeversuch. Er hat eine kleine Lore gebaut, also er ist auf ein verlassenes Bahngleis gegangen, hat eine kleine Lore gebaut, also so eine automatisch fahrende, wie so ein kleiner Waggon eben, der automatisch fährt auf diesen Schienen, und hat den quasi zu den Polizisten hingesteuert und die quasi dann auch wieder das war schon richtig, man sieht es in der Dokumentation, die es auch auf YouTube gibt mit den größten Kriminalfällen, da steht dann auch wirklich drin, bitte passt auf, dass ihr nicht mit dem Geld ins Wasser fallt. Also das hat er so in die Beschreibung geschrieben. Also das nahm dann schon wirklich irgendwie so fast karnevalsmäßige Züge an, dieser Schlagabtausch. Und er hat dann auch mit dieser Beschreibung eben halt genau instruiert, wie sie es jetzt da reinmachen müssen. Und sie haben dann diese knapp 1,4 Millionen D-Mark. Das muss man sich mal vorstellen, auf einem verlassenen Bahngleis legen Beamte in so eine automatisch fahrende Lore 1,4 Millionen Mark, die da irgendwo in eine ungewisse Zukunft, sage ich mal, in die Dunkelheit da entschwinden und wohl auch in einer Geschwindigkeit, mit der die Polizisten nicht gerechnet haben. Also die haben es auch nicht geschafft, diese Lore irgendwie zu verfolgen. Mhm. Also bis dahin eigentlich alles gut. Dagobert auf einem guten Weg, endlich mal Kohle zu bekommen und nicht nur Papierschnipsel. Und was passiert? Die Lore entgleist ein paar Meter, bevor sie Dagobert erreicht. Da kippt die einfach von den Gleisen runter. Das Geld fällt raus. Und Dagobert steht wieder ohne da. Jetzt konnte er natürlich da auch nicht hin, weil die Polizisten waren ja unterwegs. Jetzt hat er natürlich nur gesehen, dass die Lore nicht ankommt, ist dann abgehauen. Die Polizei ist dann natürlich wieder hin, hat gesehen, dass die Lore entgleist ist. Und Dagobert hat dann über die Zeitung später erfahren, dass er eigentlich reich geworden wäre, wenn diese Lore nicht umgefallen wäre.
Ja. Also aber er hat sich ja auch noch was Interessantes ausgedacht, dass die Polizei ihm wieder nicht so schnell auf die Schliche kommt,
ja,
und
ja,
er,
ja, genau.
er einen Fluchtweg sich wieder geschaffen hat, indem er die Strecke neben der Schiene präpariert hat mit Stolperdrähten und mit Knallkörpern. Und als die Polizei dort die Verfolgung aufgenommen hat, sind diese Knallkörper hochgegangen in den Nachthimmel und haben den Nachthimmel quasi rot erleuchtet, so dass Dagobert sofort wusste, was da los ist, und die Polizei natürlich auch erstmal verdutzt war und natürlich, ja, die waren verdutzt und dachten, was ist denn hier schon wieder los?
Ja, also muss ich mal bildlich vorstellen. Irgendwie die rennen da dieser Lore hinterher im Dunkeln oder im Halbdunkeln, sag ich mal.
Das reicht schon eigentlich, wenn du dir das schon vorstellst, als Polizisten so eine hinterherfahren, laufen.
Und dann fallen die über so Drähte und dann geht Feuerwerkskörper los. Und die haben ja auch in dem Moment gedacht, da schießt einer, ne? Und sind dann wahrscheinlich auch noch die Leute, die nicht hingefallen sind, sind dann wahrscheinlich hinter irgendwelche Gebüsche gerannt und haben sich versteckt, weil sie gedacht haben, oh Gott, jetzt schießt einer auf uns. Also es ist von vorne bis hin einfach nur absurd. Komplett absurd.
Das klingt nach James Bond auch so ein bisschen, ne? Irgendwie so, das weiß ich auch nicht.
Ja. Ja, es ist unfassbar.
Also wir hatten jetzt alle möglichen Fälle und Übergabeversuche, und das sind ja nicht mal die einzigen. Also das waren wirklich nur die Highlights unter diesen.
Das Best of.
Genau, das Best-of der Dagobert-Erpressungsversuche. Er hat es immer wieder geschafft, die Polizei zu überlisten. Sie wiederum haben immer wieder Papierschnipsel zugesendet. Und letztendlich, als er dann eben das Geld bekommen hätte, ist dann nur mit der Lore etwas schiefgegangen. Aber er hat es tatsächlich immer wieder geschafft zu entkommen. Teilweise nur durch Glück, wie durch die Hundekot-Arie. Und in anderen Fällen eben, wie hier, durch sein eigenes Geschick und seine eigene Vorausplanung. Aber ja, dass das nicht ewig gut gehen konnte, war dann doch absehbar. Und ja, was als nächstes geschah, verraten wir euch in der nächsten Episode von True Crime Germany. Dann geht es nämlich weiter mit dem Kaufhauserpresser Dagobert. Bis dahin danken wir euch fürs Zuhören. Natürlich möchten wir auch gern wieder eure Meinung zu dem Fall wissen. Zum Beispiel auf Twitter @truecrimeger. Und bis dahin bedanken wir uns und verabschieden uns. Ich bin Toni und außerdem Dominik.
Tschüsschen.
Und Christian.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.